¿Qué onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Bienvenides und herzlich willkommen zum Onda Info, durch das euch heute Markus führt. In Peru wurde am Wochenende gewählt, unter ziemlich chaotischen Umständen. Das Ergebnis wollen wir für euch einordnen. Dazu haben wir mit unserem Autor Steffen Heinzelmann gesprochen. Den größten Teil der Sendung über wird es aber utopisch. Nach Jahrzehnten des Neoliberalismus und dem zunehmenden Rückzug des Staates aus so vielen Lebensbereichen schauen wir auf ein Projekt, das Menschen das Leben zumindest ein bisschen erleichtern will. Wir beginnen aber mit dem Nachrichtenüberblick, den diesmal Darius beigesteuert hat.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Der argentinische Kongress hat eine umstrittene Gesetzesänderung verabschiedet, die den Bergbau in Gletscherregionen erleichtern soll. Die Reform löst das fortschrittliche Gesetz zum Schutz der Gletscher aus dem Jahr 2010 ab. Der Druck seitens der Bergbauunternehmen, das Gletschergesetz zu ändern, besteht schon seit Jahren. Auch die Provinzen, in denen diese Tätigkeit in Gletschergebieten stattfinden könnte, unterstützen die Initiative. Die Reform wurde bereits im Februar vom Senat verabschiedet. Die nun erfolgte Zustimmung der Abgeordnetenkammer war die letzte große Hürde. BefürworterInnen begrüßen die Reform als entwicklungsfördernd, UmweltschützerInnen warnen hingegen vor der Gefährdung lebenswichtiger Süßwasserquellen. Bolivien gehört zu den 50 Ländern, in denen die USA zukünftig versuchen wollen, seltene Erden und kritische Mineralien abzubauen. Damit wollen die USA ein wirtschaftliches Gegengewicht zu China aufbauen. In Bolivien gibt es diese Vorkommen im Osten des Landes, in den Regionen Santa Cruz, Cochabamba und Potosí. In Santa Cruz gibt es bereits jetzt drei geplante Abbauprojekte. UmweltschützerInnen und Indigene befürchten negative Auswirkungen auf die Umwelt und indigene Gemeinden. Kolumbien. Die Regierung Petro hat die Errichtung eines neuen, temporären Naturschutzgebietes in der Sierra Nevada de Santa Marta im Norden Kolumbiens angekündigt. Das betroffene Gebiet ist fast 1 Million Hektar groß. Die Maßnahme beinhaltet die vorübergehende Suspendierung von neuen Bergbaulizenzen und soll zunächst für 2 Jahre gelten. Damit kommt die Regierung einer Forderung des lokalen indigenen Dachverbands nach. Für die Regierung stellt die Maßnahme einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen, Naturschutz und der Wahrung indigener Rechte dar. Bereits erteilte Bergbaulizenzen sind davon jedoch nicht betroffen. Kuba. Der UN-Repräsentant in Kuba, Francisco Pichon, warnte am 6. April vor einer Verschärfung der humanitären Krise in Kuba. Die bereits bestehende Energiekrise hat sich verschlimmert, seit die US-Regierung Ende Januar die Lieferung von Öl und Treibstoff nach Kuba verboten hat. Seitdem mussten Zehntausende Operationen verschoben werden. 500.000 Kinder und Jugendlicher sind von Unterrichtsausfällen betroffen. Die Vereinten Nationen planen, die Abhängigkeit Kubas von fossilen Treibstoffen mit Hilfe von Solarpanelen zu reduzieren. Um diesen Nothilfeplan zu aktivieren, seien jedoch 94 Millionen Dollar nötig. Die venezolanische Interimspräsidentin Delcy Rodríguez hat in einer Ansprache angekündigt, Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landes zu ergreifen. Rodríguez erklärte, die Regierung habe Fehler gemacht. Sie versprach eine Lohnerhöhung sowie einen Abbau der Bürokratie. In Venezuela liegt der Mindestlohn bei nur 40 Dollar Cent am Tag. Außerdem soll ein Wirtschaftsrat aus Regierungskreisen, UnternehmerInnen und ArbeiterInnen einberufen werden. Dieser Rat soll unter anderem die Arbeitsbedingungen auf den Prüfstand stellen. Die Regierungserklärung kam einen Tag, bevor ArbeiterInnen am 9. April demonstrierten, um eine Gehaltserhöhung und wirtschaftliche Verbesserungen zu fordern. Die Demonstration in der Hauptstadt Caracas wurde jedoch von der Polizei gestoppt. Chile. 2 Wochen nach dem Amtsantritt der neuen rechten Regierung erklärte der Minister für Wohnungsbau, er werde den Beschluss zur Enteignung der umstrittenen ehemaligen Colonia Dignidad widerrufen. Damit stellt er die ursprünglich geplante Errichtung einer Gedenkstätte und eines Dokumentationszentrums in der ehemaligen deutschen Sektensiedlung komplett in Frage. Der Präsident der vorherigen Mitte-Links-Regierung hatte die Enteignung von Teilen der ehemaligen Colonia Dignidad angekündigt, um das Gelände in einen Ort der Erinnerung und der Zukunft zu verwandeln. doch den Worten folgten zu wenige konkrete Taten. In der 1961 von einer deutschen Sekte gegründeten Siedlung wurden BewohnerInnen jahrzehntelang ihrer Freiheit beraubt, Zwangsarbeit und sexualisierter Gewalt unterworfen. Während der Diktatur kooperierte die Führung der Colonia Dignidad mit dem chilenischen Geheimdienst, der ein Gefangenenlager auf dem Gelände einrichtete. Oppositionelle wurden dort gefoltert, viele vermutlich auch ermordet. Bis heute gibt es keine Gedenk- oder Dokumentationsstätte in der Villa Baviera, wie die deutsche Siedlung inzwischen heißt. In der Siedlung leben heute noch rund 120 Personen. Sie betreiben Land- und Forstwirtschaft sowie einen Tourismusbetrieb im bayerischen Stil.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Am Sonntag, dem 12. April, hat Peru gewählt, einen neuen Kongress und in einer ersten Runde ein neues Staatsoberhaupt. Im Senat und im Abgeordnetenhaus scheinen die Mehrheitsverhältnisse unklar. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen hat es scheinbar keine Kandidatin auch nur über 20% geschafft. Wir sprechen mit Steffen Heinzelmann, der für uns die Wahlen beobachtet hat. Steffen, am 12. April waren Wahlen in Peru. Das Land hat ja viele chaotische Jahre hinter sich. Kannst du mal die Ausgangslage vor den Wahlen zusammenfassen?
Hallo Markus. Peru steckt in einer tiefen politischen Krise. In den vergangenen 10 Jahren hat das Land 9 verschiedene PräsidentInnen erlebt. Allein im letzten halben Jahr waren es 3. 5 ehemalige Staatschefs wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und ein weiterer erschoss sich bei seiner Festnahme. Gegen mehr als die Hälfte der Kongressabgeordneten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Korruption. Die Sache ist, wir blicken ja meistens auf die Präsidentschaftswahl, aber das eigentliche Machtzentrum in Peru ist längst nicht mehr das Präsidentenamt, sondern der Kongress. Eine parteiübergreifende Koalition von ultra-rechts bis nach links hat da systematisch Justiz, Verfassungsgericht und Kontrollbehörden unter ihre Kontrolle gebracht. Dieser Block schützt die Interessen wirtschaftlicher und krimineller Netzwerke, bereichert sich selbst und sichert die eigene Straflosigkeit. Dafür hat der Kongress selbst sogar Gesetze beschlossen, die Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen erschweren. Unbequeme PräsidentInnen werden dann blockiert oder per Amtsenthebungsverfahren entfernt. Das geht in Peru relativ einfach mit dem Verfassungsartikel der dauerhaften moralischen Unfähigkeit. Und dann ist da noch die hohe Kriminalität verbunden mit extremer Gewalt. Besonders schlimm sind die Schutzgelderpressungen. Die gehen so weit, dass BusfahrerInnen, BesitzerInnen vom Laden an der Ecke sogar Schulen erpresst werden. Kurz gesagt, Peru wählte aus einer Position der großen Frustration und Erschöpfung heraus.
Steffen, wir zeichnen das Gespräch ja am Dienstag, den 14. April, auf. Es gab Pannen und Unstimmigkeiten während der Wahl, weshalb einige Wahllokale bis in den Montag hinein geöffnet waren. Deswegen haben wir bislang auch noch unvollständige Ergebnisse und können noch nicht sagen, wer bei den Präsidentschaftswahlen vorne liegt. Relativ klar ist, dass es Keiko Fujimori in die Stichwahl schaffen wird. Die Tochter des langjährigen Präsidenten in den 90er Jahren, Alberto Fujimori, steht wie ihr Vater weit rechts, Politik der harten Hand, Strafverschärfungen etc. Mit wem sie es in der Stichwahl zu tun haben wird, wissen wir noch nicht. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle mal beiseite. Aber was ist denn mit den linken und progressiven Kräften in Peru?
Bei den Wahlen in Peru hatten eigentlich immer linke oder sozialdemokratische Parteien gute Ergebnisse. Jetzt scheint es so, als hätte die Linke einen Teil ihrer traditionellen Basis verloren, gerade in ländlichen Regionen. Zudem verteilen sich die Stimmen der Linken auf mehrere progressive Kandidaten, was natürlich die Chancen eines jeden von ihnen verringert. Dazu kommt, Kriminalität und Gewalt sind für viele Menschen das alles bestimmende Thema. Wer täglich Angst hat, erpresst zu werden, sucht vielleicht einfache Lösungen und die kommen bei dieser Wahl von rechts, mit dem Versprechen einer harten Hand. Dazu tragen allerdings auch die rechten Medien in Peru bei. Traditionell progressive, linke Themen wie soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Arbeit und indigene Rechte, die kamen im Wahlkampf kaum vor. Dabei ist der Frust insbesondere bei der jungen Generation enorm. Ende 2025 gab es große Proteste gegen eine geplante Privatisierung der Renten. Die Parole war damals "Que se vayan todos", alle sollen gehen. Das richtet sich natürlich gegen das gesamte politische Establishment. Dabei fehlt es in Peru eigentlich nicht an Bewegung auf der Straße. Soziale Organisationen, indigene Gruppen und Frauenbewegungen haben in den letzten Jahren immer wieder mobilisiert, zuletzt mit großen Protesten nach der Absetzung und Festnahme Pedro Castillos, gegen die der Staat hart regierte und bei denen 49 Menschen getötet wurden. Doch diese Kräfte wirken erschöpft. Die Repression war brutal, die politischen Ergebnisse blieben aus.
Du hattest es auch schon erwähnt, in Peru bedeuten Wahlen nicht unbedingt so viel, wenn Kongress gerne Präsidenten absetzt und die Senatoren und Abgeordneten gerne auch korrupt sind. Die Frage, unabhängig von dem Spektrum nun in der Stichwahl, wer es in die Stichwahl schafft, meine Frage ist, wohin steuert denn Peru jetzt?
Peru steuert in eine Stichwahl. Was danach droht, ist die Fortsetzung des gleichen Spiels. Eine Präsidentin oder ein Präsident, die vom Kongress blockiert oder abgesetzt werden. Eine Koalition, die weiter die staatlichen Institutionen unterhöhlt und eine Gesellschaft, die immer weniger Vertrauen in den Staat hat. Ein wirklicher Neuanfang in Peru würde eine neue Verfassung erfordern, denke ich. Die Linke und die sozialen Bewegungen fordern schon lange eine verfassungsgebende Versammlung. Denn die Konstitution von 1993, also noch aus der Fujimori-Ära, verankert neoliberale Regeln, schützt das Privateigentum über soziale Rechte und erkennt indigene Völker kaum an. Eine neue Verfassung wäre deshalb der eigentliche Systemwechsel, aber danach sieht es gerade nicht aus.
Wahlen in Peru. Wahlen, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, vielleicht gar nicht so viel zu sagen haben. Darüber sprachen wir mit unserem Kollegen Steffen Heinzelmann. Steffen, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Vom Periférico, dem äußeren Autobahnring, biegen wir ab in die Colonia Presidentes de México. Ein ganz normales Viertel jenseits der wohlhabenden Gegenden von Mexiko-Stadt. Zweistöckige Häuser, einige unverputzt, einige bunt getüncht, kleine Läden, Werkstätten an den Straßenecken. Dann öffnet sich plötzlich der Raum. Vor dem riesigen Frauengefängnis, dem Reclusorio Oriente, liegt die Utopia Libertad, ein Gegensatz schon in der Namensgebung. Ein Gelände so groß wie 7 Fußballfelder. Wir melden uns an. Kurz darauf kommt Anna, die Leiterin der Utopia. Sie wird uns an diesem Nachmittag das Gelände zeigen. Iztapalapa steht wie kaum ein anderer Bezirk für die Widersprüche von Mexiko-Stadt. Fast 2 Millionen Menschen leben hier, viele mit wenig Einkommen. Lange fehlte es an Infrastruktur, an Freizeit- und Bildungsangeboten und auch an Wasser. Der Bezirk galt lange als einer der kriminellsten der Stadt. Doch seit einigen Jahren gehen viele Delikte zurück. Die Lokalpolitik verweist dabei auch auf neue Sozial- und Kulturprogramme und vor allem auf die Utopias. Die Idee ist eng verbunden mit einem Namen, Clara Burgala. Als Bürgermeisterin von Iztapalapa startet sie ab 2019 den Aufbau dieser neuen öffentlichen Räume. Heute ist sie Regierungschefin von Mexiko-Stadt und treibt das Projekt weiter voran.
Hier finden die Menschen tausende Aktivitäten und genau das macht diese Utopia zu einem Labor der Zukunft. Sie ist auch eine große Schule für Zivilgesellschaft. Wir wollen, dass die Menschen, sobald sie durch dieses Tor gehen, anfangen, auch ihr Denken zu verändern. A transformar también
sus pensamientos. Was will die Utopia? Sie soll Menschen, die sich vieles sonst nicht leisten können, Zugang geben zu Sport, Bildung, Therapien, Kinderbetreuung oder gesundem Essen. Angebote, die oft privat organisiert und entsprechend teuer sind. In Iztapalapa gibt es inzwischen 12 solcher Anlagen. Die Vision, bis zu 100 in ganz Mexiko-Stadt. Ein ambitioniertes Projekt, auch finanziell. Rund 100 Millionen Pesos kostet ein Standort, dazu kommen die laufenden Kosten. Primer informe de gobierno de la alcaldía Iztapalapa. Anna, die Leiterin der Utopia Libertad, führt uns über das Gelände. Sie arbeitet schon lange mit Clara Brugada zusammen und gehört zum Team, das diese Orte aufgebaut hat. Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Utopia im Alltag funktioniert, dass die Angebote laufen und die Menschen kommen. Rund 80 Menschen arbeiten hier, viele aus der Nachbarschaft. Sozialarbeiterinnen, Trainer, Psychologinnen, medizinisches Personal, Wachschutz. Estamos ahorita en el área ambiental. Anna führt uns zuerst in den Umweltbereich. Es gibt eine kleine Tierfarm mit Kühen, Ziegen und Hühnern, daneben Gemüsebeete und einen Heilpflanzengarten mit Kräutern, die in Mexiko traditionell zum Kochen und in der Naturmedizin genutzt werden. Auch eine Aquaponikanlage zur Fisch- und Pflanzenzucht gehört dazu, ein Schmetterlingshaus, ein Schildkrötengehege und sogar Guajolotes, diese in Mexiko-Stadt endemischen, stark bedrohten und in der mexikanischen Kultur mystischen Amphibien. Hier geht es nicht nur ums Anschauen, sondern auch ums Mitmachen. In Workshops lernen BesucherInnen, wie man einen eigenen Garten anlegt oder Pflanzen pflegt. Angeleitet von Biologinnen und Fachleuten. Tierpfleger Uriel sagt,
viele Kinder wissen heute gar nicht mehr, wie Tiere wirklich aussehen. Sie kennen sie nur aus Büchern oder dem Fernsehen. Hier können sie sie anfassen, streicheln und lernen, was ein Pferd ist, eine Ziege oder ein Esel. Und sie verstehen auch, das Essen kommt nicht einfach aus dem Laden. Milch, Eier, Fleisch, das hat alles einen Ursprung. Genau das versuchen wir hier zu zeigen. Die Tiere sind daran gewöhnt, mit den Kindern in Kontakt zu sein. Manche können sie sogar reiten.
Am Anfang haben wir den Menschen erklärt, was hier entstehen soll. Eine Utopia mit Kultur, Wissenschaft, Sport. Aber viele konnten das gar nicht glauben, wirklich nicht. Iztapalapa galt lange als das Hinterzimmer von Mexiko-Stadt. Dass hier einmal solche Räume entstehen könnten, in dieser Qualität, das war für viele unvorstellbar. Und trotzdem ist es passiert. Selbst unter schwierigen Bedingungen, mit weniger Budget durch die Pandemie, wurden diese Projekte umgesetzt.
Sagt uns Anna, die Leiterin der Utopia Libertad, und beschreibt, wie es vorher hier ausgesehen hat, auf diesem großen Streifen direkt vor dem Frauengefängnis Reclusorio Oriente.
Früher sind die Menschen hier zwar vorbeigekommen, aber mit einem gewissen Gefühl von Unsicherheit. Das Gelände war brachliegend, dunkel, verlassen. Ein Durchgangsort, aber kein sicherer Ort. Heute ist das anders. Die Umgebung ist beleuchtet, es gibt neue Wege. Die Menschen kommen wieder. Sie gehen hier spazieren, joggen, halten sich auf. Viele waren am Anfang skeptisch, dachten, man müsse hier Eintritt zahlen. Aber sobald sie merken, dass alles kostenlos ist, kommen immer mehr. Und wenn sie den Ort erst einmal erlebt haben, sind viele wirklich begeistert und wünschen sich solche Räume auch für ihre eigene Nachbarschaft.
Diese Neugestaltung brachliegender, nicht mehr genutzter Flächen war von Anfang an Teil des Konzeptes der Utopias. An dem hat Dr. Manuel Perlo Cohen mitgearbeitet. Auf einer Konferenz berichtet der Ökonom und Raumplaner von der Entstehungsgeschichte, von den Schwierigkeiten, aber auch von den Erfolgen der Utopias.
Ich glaube, dass diese Bilder sehr viel über die Utopias sprechen. De cómo trabajando durante muchos años se puede recuperar un espacio que era un sitio abandonado.
Dieses Beispiel zeigt, was möglich ist. Ein Ort, der früher schmutzig war, völlig abgekoppelt von der Nachbarschaft, wird heute jede Woche von tausenden Menschen besucht. Hier ist ein vielfältiger öffentlicher Raum entstanden, den sich die Menschen wirklich aneignen. Man gibt den BewohnerInnen der Stadt ein Stück Hoffnung zurück, dass es hochwertige öffentliche Räume nicht nur im reichen Westen geben kann, sondern auch im Osten, selbst in stark vernachlässigten Gebieten. Solche Projekte braucht die Stadt.
Son proyectos que necesita la ciudad.
Hinter dem Eingangsbereich liegt der soziale und kulturelle Bereich der Utopia Libertad. Zur Grundausstattung gehören ein Auditorium, Freiluftbühnen, eine Bibliothek, ein Planetarium und ein Temazcal, das traditionelle mexikanische Dampfbad. Im sozialen Bereich finden regelmäßig Veranstaltungen statt, von Kultur bis Sport. Im Comedor, dem Mittagsrestaurant, werden auch Produkte aus der eigenen Anlage verarbeitet, Eier, Gemüse, Kräuter. Nebenan eine Tortilla-Bäckerei und eine Waschküche, eines der wenigen kostenpflichtigen Angebote. Gerade für viele Frauen aus der Nachbarschaft ein praktischer Service.
Ich finde es ein richtig gutes Projekt, vor allem für Leute wie mich. Ich arbeite viel und habe auch oft keine Zeit, zu Hause zu waschen. Hier kann ich das schnell erledigen und es ist wirklich günstig. Die Anlagen sind sehr gut, man kann warten oder in der Zeit sogar einen Kurs machen. Das ist einfach praktisch.
Die Utopias richten sich an alle, vom Kleinkind bis zu älteren Menschen. Neben Sport und Kultur geht es vor allem um soziale Angebote, medizinische Versorgung, Treffpunkte für Seniorinnen, psychologische Betreuung. Ein zentrales Thema ist Gewaltprävention. Denn Gewalt passiert oft im privaten Raum. Deshalb wurde das Programm Siempre Vivas aufgebaut, mit Aufklärung, Begleitung und konkreter Hilfe. Wir sprechen mit der Psychologin der Utopia.
In diesem lugar damos atención especialmente a mujeres que viven una situación o alguna situación de violencia.
Wir betreuen hier vor allem Frauen, die in einer Gewaltsituation leben. Gewalt gegen Frauen wird oft normalisiert und sie passiert vor allem im eigenen Zuhause. Wir wollen den Frauen die Augen dafür öffnen, dass das nicht normal ist. Dafür gibt es psychologische Begleitung. Wir unterstützen sie dabei, Schritt für Schritt Dinge hinter sich zu lassen, auch wenn sie noch nicht bereit sind, rechtliche Schritte zu gehen. Wir zeigen, dass sie Fähigkeiten haben und ihren eigenen Weg gehen können. Und wichtig ist uns dabei immer, den Prozess jeder einzelnen Frau zu respektieren.
Im gleichen Pavillon gibt es auch Physiotherapie, etwa Hydrotherapie in einem großen Wasserbad. Viele PatientInnen hätten sonst kaum Zugang dazu. Eine von ihnen ist Estella.
Die Utopia hat mein Leben verändert. Ich wollte vorher gar nicht aufstehen, ich konnte nicht laufen. Dann habe ich von der Utopia erfahren, habe mich über die Physiotherapie informiert und bin hingegangen. Die Therapeutinnen sind nett, ich treffe andere, mit denen ich mich unterhalten kann. Ich laufe wieder, es gibt hier Hydrotherapie. All das hat mir sehr geholfen. Ich fühle mich zurück im Leben und ich bin sehr glücklich mit der Utopia.
Dahinter beginnt der Sportbereich mit Plätzen für Fußball, Basketball oder Tennis. Herzstück fast jeder Utopia, die Schwimmhalle. Eine große Investition und ein direkter Wunsch aus der Nachbarschaft, sagt Anna.
Se hace una asamblea donde se le informa a la gente más o menos pues cuál es el propósito de tener las utopías.
Auf den Versammlungen mit der Nachbarschaft fragen wir auch immer, welche Angebote braucht ihr eigentlich? In diesem Fall war der wichtigste Wunsch ganz klar ein Schwimmbad. Denn in Iztapalapa gibt es kaum Wasser und entsprechend kaum Möglichkeiten zu schwimmen. Früher gab es vielleicht ein oder zwei Anlagen, heute sind es 15. Darunter sogar ein olympisches Becken, das als Schwimmschule genutzt wird.
Una alberca semiolímpica. Y se maneja como una escuela de natación.
Iztapalapa hat eine mala fama. Einen schlechten Ruf, auch wegen lange hoher Kriminalitätsraten. Ein Grund? Fehlende Perspektiven, vor allem für junge Menschen. Gewaltprävention ist deshalb ein zentrales Motiv der Utopias. Denn Gewalt verursacht enorme gesellschaftliche Kosten. Schätzungen zufolge bis zu ein Fünftel der Wirtschaftsleistung Mexikos. Die Idee, wenn soziale Räume stabilisiert werden, könnten diese Kosten sinken. Belegen lässt sich das bislang noch nicht eindeutig. KritikerInnen zweifeln diese Rechnung an, ebenso ohne belastbare Daten. Anna ist trotzdem überzeugt, dass die Utopias wirken.
Bueno, algo que ha interferido, que ha ayudado, es también tenemos en el área de salud la atención psicológica.
Wir bieten psychologische Betreuung an und begleiten auch Menschen mit Abhängigkeiten. Nicht nur von Drogen, sondern zum Beispiel auch von Zucker, Koffein oder Tabak. Dabei arbeiten wir ganzheitlich, auch mit den Familien. Ein zentrales Programm heißt El Reto es Cuidar, Verantwortung übernehmen. Dabei geht es vor allem darum, Männer stärker einzubeziehen, auch in Aufgaben, die oft noch als Frauensache gelten. Wir arbeiten daran, solche Rollenbilder zu verändern und Machismo abzubauen. Insgesamt greifen in den Utopias viele solche Ansätze ineinander und wir sehen, dass sie wirken. Die Menschen nehmen das gut an, sie identifizieren sich mit diesem Ort. Denn wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen wir genau dort ansetzen.
Im Netz finden sich eine Menge Erfahrungsberichte von NutzerInnen. Dieser hier nimmt an Musikgruppen teil, die in mehreren Utopias angeboten werden.
Ich finde solche Orte total wichtig, gerade für uns Jugendliche. So kommt man eher mit Kultur und Sport in Kontakt und nicht mit dummen Sachen. Und dass hier alles kostenlos ist, hilft enorm. Dass solche Räume zurückgewonnen werden, das finde ich wirklich sehr wichtig.
Jede Utopia hat dabei ihren eigenen Schwerpunkt. Einige Angebote gibt es überall, etwa Umweltbildung oder Gemeinschaftsräume. Aber jede Anlage setzt eigene Akzente. Hier in der Utopia Libertad ist das zum Beispiel das Planetarium. Anderswo gibt es BMX- und Go-Kart-Strecken oder riesige Dinosaurier-Repliken. Spätnachmittags und am Wochenende ist hier entsprechend viel los. Das Prinzip bleibt gleich, ein öffentlicher Raum für alle mit eigener Identität. Wichtig, sagt Anna, sei von Anfang an die Beteiligung der umgebenden Communities gewesen, an der Planung der Utopias wie auch im laufenden Betrieb.
Y aquí la gente se apropia, te digo, del espacio, ¿no? O sea, los mismos usuarios nos dicen, oh, ya, vi unos chicos que están ahí medio sospechosos.
Die Menschen eignen sich diesen Ort wirklich an. Oft sind es die Nutzer selbst, die sagen, schaut mal, da ist etwas komisch. Und dann kümmern sie sich. Sie passen auf den Ort auf, weil er ihnen wichtig geworden ist. Und das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche. Auch ältere Menschen kommen hierher. Viele von ihnen sind einsam. Sie finden Gemeinschaft, bekommen Unterstützung, machen Bewegung und blühen richtig auf. Und das verändert etwas. Die Menschen mögen diesen Ort sehr.
Beteiligung, das war auch in der Projektplanung ein wichtiger Punkt, sagt Dr. Manuel Perlo-Cohen, der wie gesagt an der Planung der ersten Utopias in Iztapalapa beteiligt war.
Das war kein Projekt, das nur am Schreibtisch von Planern entstanden ist. Wir sind in die Nachbarschaft gegangen und haben gefragt, was stellt ihr euch für diesen Ort vor? Viele Wünsche sind eingeflossen, aber dieser Prozess war nicht einfach. Es gab viel Misstrauen. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr hier? Und gleichzeitig muss man Grenzen setzen. Man kann nicht alles umsetzen, was die Menschen wünschen. Etwa Wohnraum, so verständlich das bei der Wohnungsnot auch ist. Das hier ist ein öffentlicher Raum. Das heißt, diskutieren, erklären, auch widersprechen und versuchen, die Menschen trotzdem mitzunehmen.
Doch genau hier setzt auch Kritik an, bei der Frage der Beteiligung. Viele sagen, so umfassend, wie oft dargestellt, sei die Einbindung der Nachbarschaften nicht gewesen. Und mit der geplanten Ausweitung auf ganz Mexiko-Stadt wächst auch der Widerstand. Ein Beispiel, die Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, nahe des Flughafens. Dort kritisieren AnwohnerInnen mangelnde Transparenz.
Wir haben seit einem Jahr und
Wir versuchen seit über anderthalb Jahren mit den Behörden ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich finden wir die Utopia gut. Aber wir hätten uns gewünscht, einbezogen zu werden. Stattdessen hieß es, es habe eine Beteiligung gegeben, doch die lief im Verborgenen. Alles sehr intransparent. Damit niemand kommt, niemand nachfragt und niemand protestiert.
Gerät der eigene Anspruch zum Problem? Wer hunderte Utopias bauen will, braucht Platz. Und der ist in Mexiko-Stadt sehr knapp. Oft geht es deshalb um Flächen, die bereits genutzt werden, etwa Sportanlagen oder Grünräume. Der Stadtplaner Manuel Perlo-Cohen sagt, Beteiligung war zwar vorgesehen, auch für den laufenden Betrieb, doch vieles davon sei nicht umgesetzt worden. Am Ende, so seine Kritik, behalten die Behörden die Kontrolle.
Muchos de estos proyectos tienen que ver con la ambición política de yo voy a hacerlo y lo voy a llevar a cabo.
Viele dieser Projekte haben auch mit politischem Ehrgeiz zu tun. Ich will das umsetzen, ich will das durchziehen und mein Name soll damit verbunden sein. Politiker sehen solche Orte und denken sofort, da machen wir jetzt dies, das und noch mehr, wir bauen etwas Großartiges. Aber manchmal muss man ihnen sagen, nein, hier geht das nicht. Das ist ein Regenrückhaltebecken, es verhindert Überschwemmungen. Das ist kein Ort, wo man einfach Boote reinsetzt und daraus einen zweiten Chapultepec-Park macht, vielleicht noch mit Zoo.
Pones lanchitas, ya tienes otro Chapultepec y hasta mit zum Zoológico, no nada de eso.
Und dann ist da noch die politische Ebene. Die Utopias sind eng mit der Regierungspartei Morena verbunden. KritikerInnen werfen ihr vor, mit solchen Projekten auch politische Wirkung erzielen zu wollen, finanziert aus öffentlichen Mitteln. Von parteipolitischer Arbeit ist in der Utopia Libertad allerdings nichts zu sehen. Doch es gibt eine andere, grundsätzliche Kritik. Ein stark staatlich geprägtes Modell mit wenig Raum für private oder zivilgesellschaftliche Initiativen. Uns fällt auf, die Angebote sind beeindruckend, die Anlagen in sehr gutem Zustand. Aber es ist erstaunlich wenig los. Gut, es ist Dienstagnachmittag, viele sind in der Schule oder bei der Arbeit. Und doch gehört genau das zur Kritik. Werden die Utopias wirklich angenommen oder sind sie einfach zu teuer für das, was sie leisten? Anna sagt, wir müssten am Wochenende wiederkommen, dann sei hier alles voll. Die Utopias sind ein großes Versprechen, dass öffentlicher Raum mehr sein kann als Infrastruktur, dass er Gesellschaft verändert und Menschen stärkt. Ob das gelingt, lässt sich noch nicht sagen, die Projekte sind noch jung. Aber eines wird hier in Iztapalapa deutlich. Es ist ein Versuch, Stadt anders zu denken. Und so, wie wir die Utopia Libertad erleben, mit engagierten MitarbeiterInnen und vielen Ideen, macht das zumindest eines: Hoffnung.